Der heutige Gaststar in unserer Folge heißt Nicolas Cage.
Da ist er ja. Hallo Marius, mein kleiner Engel.
Du hättest zu mir sein können. Warst du aber nicht. Und genau das hat jetzt zu einem Ding geführt.
Ja, willkommen, liebe Menschen da draußen. Wir hoffen, ihr seid noch dran nach diesem super gruseligen, unheimlichen und fantastisch geschauspielerten Intro zu unserer neuesten Podcast-Folge, in dem es, ihr habt es am Titel schon erkannt, um Longlegs geht, den Hype-Horrorfilm der Stunde, möchte ich meinen. Und mit zur Seite bei der Besprechung, denn er hat ihn auch gesehen, steht mir Marius. Hallo.
Ich habe ihn tatsächlich auch gesehen, ja. Ich habe einen Horrorfilm gesehen, im Kino. Es gibt Dinge, die gibt es gar nicht.
Ist das sonst nicht dein Ding, oder was?
Nee, mag keine Horrorfilme an sich. Also im Kino dann nochmal mehr, weil die dann nochmal mehr wirken könnten. Mhm. Aber Horrorfilme sind nicht mein Genre, deswegen wird es heute spannend.
Mhm, da wird auch noch drüber zu reden sein, ob dieser Film nicht vielleicht zu Hause besser hätte wirken können als im Kino. Wir schauen mal, wo uns das hinführt. Aber zunächst a word from our sponsor.
Achso, ja, Sponsor ist Servio. Nein, also nicht wirklich Sponsor, aber es gibt Neuigkeiten. Und zwar machen wir mal wieder nach relativ langer Zeit eine Umfrage zu einem bestimmten Thema. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Wir haben die besten RegisseurInnen aller Zeiten gesucht. Wir haben die besten Filme des Jahrzehnts gesucht, wir haben die besten Box-Office-Hits des neuen Jahrtausends gesucht. Was haben wir noch gesucht?
Ich glaube, das war's, oder? Das waren unsere drei großen Umfragen bisher.
Ich glaube auch, irgendwas, vielleicht tun wir auch irgendwas unter den Tisch kehren, was wir nicht mehr hochbringen wollen.
Was unser Gehirn verdrängt hat, ja.
Ja, das kann natürlich sein. Ja, aber wir machen diesmal eine Umfrage nach langen Diskutieren, was wir denn machen könnten. Wird es diesmal eine Umfrage zu den besten Animationsfilmen und Zeichentrickfilmen der gesamten Geschichte. Ja, also die gesamte Filmgeschichte steht einem zur Verfügung bei dieser Umfrage. Und zwar, wie kommen wir da ganz ran? Also wie kommt ihr an diese Umfrage ran? Um mitzumachen, ganz einfach, ihr geht entweder auf unsere Seite, kinotagesstätte.com, oder ihr behaltet unsere Social Medias im Blick, auch da werden wir es auf jeden Fall mehr als genug, oft genug posten, wahrscheinlich, wie ihr quasi mitmachen könnt. Und es ist diesmal ganz easy, ihr habt 10 Plätze zur Wahl, also könnt 10 Animations- oder Zeichentrickfilme dort einfügen und jeder einzelne Film bekommt einen Punkt. Was den großen Vorteil hat, wenn ihr sagt, naja, aber eigentlich kenne ich nur 6 richtig geile Animationsfilme. Also es wäre eine Qual für mich, 10 zu nehmen. Dann ist das ganz einfach. Dann tragt ihr nämlich nur 6 Filme ein. Weil jeder Film nur einen Punkt bekommt, ja, sind die Chancen gleich. Filme dürfen natürlich nicht doppelt. Das muss ich noch in die Regeln ändern. Filme natürlich nicht doppelt nennen. Sondern
doch sagen, ja.
Jeder nur ein Kreuz.
Ihr könnt natürlich auch in unsere WhatsApp-Gruppe kommen, um auf dem Stand zu bleiben. Da gibt es noch ganz viele andere tolle Verdienstmöglichkeiten in unserer WhatsApp-Gruppe.
Das ist jetzt unser anderer Sponsor. Nein, Quatsch. Genau. Also soweit zum Prozedere. Die ganze Umfrage läuft aber einen Monat. Also ihr habt Zeit en masse, um euch Gedanken zu machen. Wir werden euch oft genug erinnern in jeder Folge, die jetzt wahrscheinlich kommen wird. Wir suchen die besten Animations- und Zeichentrickfilme ab heute. Einen Monat lang und da machen wir natürlich eine wunderschöne Folge draus, wenn die Liste steht.
Genau, und im Sinne der Stimmvielfalt der Demokratie, gebt dieser Umfrage auch gerne in eurem Freundes- und Bekanntenkreis weiter. Je mehr dran teilnehmen, je mehr Menschen, desto besser.
Genau, also gerne auch teilen bei Twitter oder Instagram. Auch immer sehr gerne gesehen.
Gut. Genau, so, dann machen wir weiter mit dem Kontrastprogramm. Einem Horrorfilm, Longlegs, wir haben es schon besprochen. Und damit sind wir wieder beim eigentlichen Programm. Ja, ich nehme mal an, es bleibt wieder an mir hängen, den Plot dieses Films zusammenzufassen.
Selbstverständlich.
Okay, ja gut, wir befinden uns in den 90ern. Bill Clinton ist gerade Präsident, das macht dieser Film auch recht prominent deutlich. Und im Mittelpunkt steht eine FBI-Agentin, Lee Harker, gespielt von Micah Monroe, die offensichtlich eine übernatürliche Begabung zu sein scheint. Jedenfalls findet sie durch eine Art, durch ihre Intuition das Versteck eines Serienkillers und wird daraufhin auf einen anderen Fall angesetzt, nämlich eine Serienmord, also eine Reihe von Morden, die in den letzten 30 Jahren stattgefunden haben, bei der immer Familienväter ihre Familien getötet haben. Und offensichtlich, und es wurden immer Nachrichten zurückgelassen von einem gewissen Longlegs, der offensichtlich der Killer ist und diese Männer wohl zu diesen Taten getrieben hat. Und sehr viel mehr wollen wir auch erstmal vom Plot gar nicht verraten. Wir werden am Ende noch mal ein bisschen Spoiler-Teil geben, aber natürlich bei so einem Film, der so auf Ermittlung, Kriminalermittlung, Mysterium aufgebaut ist, wollen wir natürlich nicht verraten, wie das Ganze sich ausspielt.
Nein, genau, wir machen einen Spoiler-Teil. Da gehen wir dann komplett offen, soweit erstmal der Plot und bekommt ja relativ gute Kritiken. Also wird ja schon in Kreisen gehypt als neue Hoffnung des Horrorkinos, des Independent-Horrorkinos. Ein Film, der Blumhouse und Co. Die Stirn bieten kann.
Blumhouse hat Get Out gemacht, also mal bitte. Aber ich weiß, was also, du meinst.
Blindes Huhn und so wahrscheinlich mal. Aber naja, zumindest hat, glaube ich, auch am Box-Office so ganz gut zugeschlagen.
Ich glaube, der aktuelle Stand ist so bei 90 Millionen.
Das ist was doch
so eine mehr kleine Independent-Produktion eigentlich echt gut ist.
Mehr als Borderlands. ja, 90 Millionen, genau. Was auch sehr gut ist, und vor allen Dingen Domestic, 70 Millionen. Also allein in den USA hat 70 Millionen gemacht. Hierzulande läuft er ja gerade erst an und in anderen Ländern wahrscheinlich auch erst. Merkwürdig, was den Release-Zeitraum angeht, so mitten im Sommer. Also wir haben hier 30 Grad. Eher jetzt kein Ort, weil kein Wetter, um in einen Horrorfilm zu gehen.
Ja, aber wir haben es schon mal gesagt, ne, Kinosaal bei solcher Hitze ist echt nicht das Schlechteste, weil schön klimatisiert und
das sehen wir so, aber der läuft ja dann irgendwo in den großen Multiplex-Kinos dann auch abends um 11 erst oder sowas. Mhm. Oder
ich habe ihn um 18 Uhr gesehen.
In der Kindervorstellung.
Ich kam raus und es war noch, ja genau, da lief ein Trailer für die nächsten Kinderfilme vorab. Ja.
Und Kinder gehen so an dir vorbei in den Inside Out 2. Ja, ich habe auch um 8:30 gesehen. Allerdings, jetzt kommt's, worauf ich eigentlich hinaus wollte, mega Hype der Film, bla bla bla. Ist für mich meistens noch kein Grund, in einen Horrorfilm zu gehen. Aber ich war in der Sneak. Nach etlichen Jahren, würde ich schon fast sagen. Mhm. Etlicher Zeit wieder. Ich war meine Familie bzw. Freunde besucht und dann waren wir in Trier im Cinemax in der Sneak, haben eigentlich mit einem anderen Film gerechnet und zack, auf einmal steht da Nicolas Cage vor mir. Und ich dachte mir so, upsala, das wird ja interessant. Und das wurde es auch. Also ich kann vorwegnehmen, ich war unterhalten.
Hattest du vorher schon großartig was von dem Film mitbekommen?
Ja. Von Freunden und Kommilitonen war der schon irgendwie auf der Liste von Filmen, die man doch mal sehen müsste jetzt. Und auch Leute, die mit dem Horrorgenre mehr anfangen können, waren da auf jeden Fall deutlich gehypter als ich. Also ich habe da von mir aus relativ wenig mitbekommen. Du hast mir auch von dieser Marketingaktion irgendwie jetzt kurz vor der Folge erst erzählt, dass man irgendwo anrufen konnte.
Ja, ja.
Und dann Nicolas Cage zu hören bekam.
Ja.
Das ging alles an mir vorbei. Also wie gesagt, ich wusste, da kommt ein neuer Horrorfilm, aber hat mich jetzt relativ wenig interessiert, weil ich gedacht habe, das ist auch nur ein Horrorfilm, wie jeder andere auch. Also ich war unterhalten, aber so wahnsinnig viel an meiner Aussage würde ich trotzdem nicht revidieren.
Okay, na mal gucken, ob ich dich noch umstimmen kann. Nein, ich bin ja auch, nachdem ich den Film jetzt vor ein paar Tagen gesehen habe, hatte ich ja zu dir auch gesagt, lass uns da mal eine Folge machen. Ich finde den Film auch nicht besonders gut. Also ich finde ihn gut, aber nicht besonders gut, aber zumindest interessant in gewissen Punkten. Und dazu gehört auch diese ganze Vorgeschichte mit dem Marketing, ne, das irgendwie über Neon lief der in den USA. Die haben Die haben den Regisseur aus Perkins gefragt, können wir so wirklich go nuts gehen? Das hatten sie so ein bisschen gefragt. Und er sagt, ja, macht ruhig, macht ruhig. Und ich glaube, so nuts sind sie dann doch nicht gegangen. Aber es gab zumindest so ein paar, weißt du, so eine Fake-Webseite. Und dann gab es auch eine große Billboard-Werbung in Los Angeles, glaube ich, mit so einer Telefonnummer. Ja, ja. Und dann hast du da angerufen und dann hat halt Nicolas Cage dir das, was ich so hervorragend parodiert habe in unserem Cold Opener.
Wirklich nicht.
Hat er halt auf Fasten halt gehört und ist schon, also so erzeugt man ja einen Hype und da sowas geht dann viral und das ist ja gerade im heutigen Filmmarketing und gerade im Horrorfilmmarketing ist das ja seit Blair Witch Project so ein bisschen die Königskunst, so einen viralen Hype zu erzeugen und alle haben vorher Angst und das ist der gruseligste Film aller Zeiten und gut, bei welchem Horrorfilm wird das inzwischen in der Marketingkampagne nicht behauptet, dass das der gruseligste Film aller Zeiten ist. Und dann können auch Horrorfilme gerne mal scheitern, beziehungsweise zu hohe Erwartungen geweckt werden. Ich meine, bei Late Night with the Devil, der ja im, ja auch vor 2-3 Monaten anlief, da war ja auch so, oh, das ist das Furchtbarste, was sie je gesehen haben werden. Und war es nicht, auf gar keinen Fall. Also da hat der Hype dem Film nicht gut getan. Und ob's hier so ist, ich glaube, hier hat der Hype dem Film auch nicht unbedingt gut getan, wobei das, glaube ich, nicht so ein überstrapazierter Hype war wie bei anderen. Aber ich habe mich davon gar nicht erst anstecken lassen. Ich hab keinen Trailer gesehen zu dem Film vorab. Ich habe nur so mitgekriegt, okay, der wird ganz gut aufgenommen. Der ist ja auch bei unserer Redaktion Kinozeit ist der auch zum Kinotipp der Woche gewählt worden, weil der Kollege sehr überzeugt von dem Film
war. Weil nichts anderes
läuft. Doch, es gab noch ein paar Optionen. Aber ich habe es auf jeden Fall nicht bereut, dass ich da drin war und ich habe doch einen interessanten Film, wie gesagt, gesehen auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall ein Film, den man erstmal zugutehalten muss, im Gegensatz zu vielen anderen Horrorfilmen heutzutage, dass er versucht, seinen Psycho-Grusel-Faktor vor allen Dingen durch Atmosphäre rüberzubringen, ne? durch Kulissen, durch Nicolas Cage natürlich, durch die Figuren, durch kleine Schockeffekte, aber nicht kein, also es ist, in diesem Film gibt es keinen Jumpscare.
Ja, doch, es gibt schon so 2-3.
Aber also dir fliegt jetzt nicht schreiend irgendwas ins Gesicht, würde ich mal glatt
behaupten. Nein, es ist vor allem nicht diese Art von Jumpscare, die man vorher schon kommen sieht und man weiß ganz genau, ach, jetzt steht gleich jemand hinter ihr und dann mal kommt der große Bah-Moment und das nudelt sich ja dann völlig aus.
Geht eher so um Psychoterror, es geht um leicht übernatürliche Fähigkeiten, es geht um, oder was heißt leicht um, Übernatürlichkeit und auch um Gewalt. Also Gewalt hat da auf jeden Fall auch, familiäre Gewalt ist da auf jeden Fall ein wichtiges Thema, was dort abgehandelt wird und aller Ehren wert, wirklich. Wie gesagt, auch das trug dazu bei, dass ich nicht gelangweilt war, weil solche Filme gucke ich ganz gerne wiederum, also so Marke, hier Schweigende Lämmer zum Beispiel oder sowas. Aha. Also Filme, die über Atmosphäre kommen und ja, die Filme kann man jetzt nicht vergleichen. Ich meine nur die Art, ein Unwohlsein rüberzubringen. Das Problem bloß, ich war zwar unterhalten, aber unwohl fühlte ich mich bei dem Film nicht. Also ich fühlte mich weder geekelt noch irgendwie schockiert oder durch Performances jetzt so sehr körperlich angegriffen, weil Horror ist ja auch so ein körperliches Genre, ne, wo man Gänsehaut bekommt oder Spannung kaum ertragbar ist oder wirklich so ekel ist, dass man nicht will, dass die Figur jetzt gleich um die nächste Tür geht oder so, weil man schon weiß, was passiert oder erahnt, was passiert und der ganze Körper sträubt sich dagegen. Das hatte ich nicht. Also das war mir, ich hab mir gedacht, jo, geh hinter die Tür, komm, ich will's Pratzen sehen, los. unterhalten, aber nicht, glaube ich, so wie der Film es wollte.
Zunächst mal finde ich es ja auch interessant oder schön, dass du den Vergleich mit oder das Schweigen der Lämmer erwähnst. Du ziehst ja nicht den Vergleich, aber vielfach habe ich den Vergleich vorher gehört, dass das so ein bisschen neu oder dass Parallelen zu Schweigen der Lämmer halt gezogen werden und sie sind insofern da, als dass es hier um eine FBI-Agentin geht, die halt gegen einen Serienmörder ermittelt. So und dabei immer tiefer reingerät. Und das ist es aber auch schon. Also
ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass Nicolas Cage zur Vorbereitung seiner Rolle auch nochmal Schweigende Lämmer angeschaut hat.
Ach, na, können wir dann gleich nochmal drüber reden. Ich finde, das ist, er darf Nick Cage sein, auf jeden Fall. ja, aber was das Horrorgefühl betrifft, gebe ich dir recht, auch ich habe mich nicht so komplett, so wirklich gegruselt und so, oh, ich konnte das nicht ertragen, so in der Art. Aber was dieser Film geschafft hat, und das haben sehr wenige Filme zuletzt mal geschafft, ist mir so ein konstantes Gefühl von Unsicherheit, auch einer gewissen Paranoia zu geben, dass ich beim Schauen dieses Films sehr oft dachte, da ist doch irgendwas im Hintergrund. Weißt du, ich habe da, wenn sie da ermittelt und dann sitzt sie da in irgendwelchen Räumen oder so, hatte ich gedacht, ist das jetzt irgendein Schemen oder ist irgendwas auf den Bildern im Hintergrund zu erkennen? Könnte da irgendeine Gestalt gleich stehen? Und also so ein dauerhaftes Unbehagen hat dieser Film bei mir erzeugt. Und das war jetzt nicht ein, oh mein Gott, ich halte es nicht aus, sondern eher so, was passiert hier, ne? Auch weil der Film ja in etwas absurdere Gefilde teilweise geht und so ein Gefühl erzeugt von wegen, das ist doch hier alles nicht real. So viele Figuren verhalten sich nicht nachvollziehbar. Es passieren immer wieder so kleine verrückte Sachen und man hinterfragt, ist das jetzt real? Und das, also allein, dass dieser Film konstant dieses Gefühl bei mir erzeugt hat, das rechne ich ihm schon hoch an. Und das ist ein anderes Level von Grusel, von Horror, als das, keine Ahnung, zum Beispiel so ein Alien macht mit seinen, wo halt einfach ganz klare Ängste getriggert werden mit Enge, mit Dunkelheit und mit, ja, der phallischen Symbolik, die sich da durchzieht.
Die Urangst.
Ja, hatte übrigens kurze Side-Note mit meiner Kinobegleitung nach dem Film, weil es dann um Aliens ging, die Überlegung, die Diskussion gehabt, wie würde denn Alien aussehen, wenn Giga kein Mann, sondern eine Frau gewesen wäre.
Genau so. ja, es ist, also ein Freund aus der Uni zum Beispiel hat in seine Letterboxd-Review geschrieben, er hat danach im Auto so nochmal so im Kofferraum geschaut quasi. Ob da irgendwas ist, so ein Gefühl hat der Film hinterlassen. Das hatte ich halt null. Also mich hat der körperlich weder angegangen noch psychisch, dass ich irgendwie danach, ich habe weder einen Albtraum gehabt danach noch irgendwie Ängste oder sonst was. Also gut, es war jetzt auch nicht so stockdunkel, als wir rausgegangen sind. Und zum Beispiel, ich hatte auch Begleitung und eine ist halt so überhaupt gar kein Horrorfilm-Fan und auch sehr leicht erschreckbar und sehr leicht, wo ich schon auch gesagt habe, so nach dem Motto, oh, wir waren in der Sneak hier, das wird ein Horrorfilm jetzt, ist das okay für dich? So nach dem Motto. Sie hat es locker durchgestanden. Also mir ist auch nicht überliefert, dass sie Albträume davon bekommen hätte. So würde ich auch sagen, dass man den Film auch als mit wie heißt das? Leichten Magen? Nee, anders. Schweren Magen?
Worauf willst du hinaus?
Also, dass man den Film auch durchstehen kann, wenn man...
Ja, ich weiß, was du sagen willst, aber bei mir ist es auch gerade... Wo ist mein Kaffee? Ich brauche noch einen Kaffee.
Ja, ich brauche...
Wenn man jetzt nicht so horroraffin ist, ne? Also, es gibt nicht großartig Splatter, sagen wir es mal so.
Genau, oder eklige Szenen. Also natürlich gibt's da auch mal... Also da wird schon relativ viele Sachen brutal gezeigt. Aber vielleicht ist man auch mittlerweile so abgestumpft, kann auch sein. Aber ich sag mal so, wenn du die Tagesthemen anmachst, sieht es schlimmer aus.
sei doch nicht so fies zu Amso, seine Daugner. Also.
das hast du jetzt gesagt. Hätte ich mir da mehr erwünscht, auch irgendwie so ein bisschen mehr Splatter-Richtung, weiß ich nicht. Ich mag's halt gerne, wenn es so mehr splatterisch wird. Aber hätte jetzt wahrscheinlich auch nicht so wunderbar gepasst, weil die Atmosphäre ist schon sehr geerdet an für sich. Ja. Also die Leute bleiben da schon mit den Füßen auf dem Boden und tun da jetzt nicht Evil Dead-mäßig durch die Gegend fliegen.
Oder an der Decke krabbeln. Ja. Ja, es ist so ein bisschen Hereditary Light vielleicht, auch natürlich also das Thema Familie spielt noch eine entscheidende Rolle. Das hat mich natürlich dann an Hereditary erinnert. Natürlich auch die übernatürlichen Elemente. Aber es ist halt nicht dieser Terror, der da die ganze Zeit herrscht und die Angst, die ganze Zeit zu sterben. Und auch es ist natürlich da, aber wie gesagt, es ist so eine gesetzte Atmosphäre und auf die muss man sich einlassen können. Und das ist halt so ein bisschen auch mein Problem in Anführungsstrichen gewesen. Ich glaube nämlich, wenn ich diesen Film alleine zu Hause auf der Couch geschaut hätte, in einem abgedunkelten Raum, dann hätte der richtig geknallt. im Gegensatz zu so einem Kinosaal. Obwohl ja, ich bin ja auch ein Vertreter der These, ein Film wird im Kino immer besser als zu Hause sein, aber hier, so mit Menschen, die irgendwie hinter dir sitzen und so ein bisschen brabbeln immer zwischendurch und dich dann, also dieser Film ist halt monsterhaft atmosphärisch und dann sowas reißt dann auch immer klein raus.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, Horrorfilm, ich glaube, das war auch mal eine Diskussion von uns, dass es vielleicht das einzige Genre ist, was im Kino schlechter sein könnte, was ein bisschen merkwürdig ist, weil die große Leinwand, dunkler Saal und sowas eigentlich und perfekte Soundanlage vor allen Dingen meistens ist ja eigentlich wie gemacht dafür für einen Horrorfilm. Nur eben das Problem wie immer die mit Menschen um einen herum und man, also ich hatte keinen schlimmen Saal zum Beispiel, aber was du halt immer hast, ist natürlich gerade bei Horrorfilmen so ein bisschen Gemurmel, so zwei Leute, die sich wahrscheinlich darüber unterhalten, was jetzt gleich passiert oder sich irgendwie verängstigt wegdrehen oder sowas und dann irgendwas sagen müssen. Ja, und weiß ich nicht, Trierer Kinopublikum ist sowieso immer so ein dezent anstrengender als anderes. Ich weiß auch nicht, was die da haben. Aber es war in Ordnung, es war vollkommen okay. Zum Beispiel das letzte Mal, wo ich in Trier im Kino war, war Civil War, das war eine reine Katastrophe an Kinopublikum. So schlimm war es nicht.
Ach, ich wusste gar nicht, dass du Civil War schon geschaut hast.
Ich hab Civil War geschaut, ja.
Ja, ich dachte, du hattest keinen Bock auf den.
Ich hab ihn auch sehr spät geschaut.
Okay.
Nee, ich hab, also wäre ich auch besser nicht reingegangen. Naja.
darüber reden wir in der Jahresabschlussfolge.
Das kann ich schon mal sagen.
Oh Gott, ja, na dann klar, Marius. Alex Garland, also Jahresabschlussfolge, ja. Das wird dann noch unsere Abschlussfolge. Genau. Alex, was? Alex Garland, unser nächster Stargast.
Ich möchte, dass du ihn nachmachst. Keine Ahnung, wie sich Alex Garland anhört, aber.
Ich habe auch keine Ahnung, muss ich mir mal Interviews angucken. Longlegs, ich habe noch Lob übrig, auf jeden Fall. Erstens für die Kameraarbeit von Andres Arochi. Wie immer man ihn auch ausspricht. Der kommt übrigens auch aus Bereich Werbe- und Musikvideos, sobald ich das gelesen habe.
Was hat er denn gemacht?
Wie, was hat er denn gemacht? Der hat ein paar wirklich tolle
Shots. Nein, ich meine, was hat er sonst noch gemacht?
Ach so. Ja, also relativ neu, glaube ich, im Bereich Spielfilm. Aber wie simpel oder wie man mit simpler Kameraarbeit total effektiv sein kann, ich war verzückt geradezu. Dieser Film hat nicht die große Dynamik, hat nicht so viele Zooms. Das sind oftmals oder eigentlich fast immer sehr ruhige Bilder, auch mal so von oben gefilmt, aus ungewöhnlichen Winkeln oder in ungewöhnlichen Winkeln. Aber größtenteils halt einfach Standbilder, sehr klar kadriert ist, glaube ich, der entsprechende Begriff, ne? Also sehr aufgeteilt und von der Seite gefilmt und nicht so krass auf Tiefe gehend. Und das fand ich toll. Also da gibt's ein paar echt geile Aufnahmen, gerade wenn es so unsere Heldin, Anti-Heldin Lee Harker irgendwie zu Hause sitzt oder erschrocken aus dem Fenster starrt. Das sind einfach simple, aber geile Bilder.
Ja, also gut, ihr habt absolut recht. Auch diese Super-8-Aufnahmen oder Fake-Super-8-Aufnahmen, ich weiß es nicht, sehen sehr schön aus. Das trägt alles zur Atmosphäre bei, komplett unaufgeregt. Du sagst es, effektiv, ne, effizient, gefilmt einfach, genau. Ja, also absolut vielleicht mit der größte Pluspunkt in diesem Film, die Atmosphäre, die halt durch die Kamera absolut getragen wird. Ja, ich wollte jetzt, du hast gesagt irgendwie, ja, ich will noch loblos werden, ich möchte gerne kritiklos werden. Vor allen Dingen jetzt.
Darf ich vorher noch loblos werden oder wollen wir zum kritischen Part dann?
Nee, okay. ich bin gerade überlegen, ob ich noch Kritik habe, bevor wir in den Spoiler-Teil kommen. Wie gesagt, ich kann mich diesen Lobhudeleien nicht so wirklich anschließen. Also für mich war das alles nicht überragend. Irgendwie was ich noch nicht gesehen hätte oder irgendwas, was mich jetzt dazu bringen würde, mehr Horrorfilme in dieser Art zu schauen. Ich war unterhalten, aber nie wirklich into the movie. Also ich war nie auf dem, ich will jetzt nicht zu viele Denglisch hier rumbringen, aber so die edge of my seat, auf der Kante des Sitzes saß ich und war voller Spannung, wie das Ganze ausgeht. Ich wollte schon wissen, wie das Ganze ausgeht, ne? Ich war schon in der Geschichte drin, aber auch die Figuren waren mir relativ egal, was jetzt aus denen unbedingt wird.
Da sind wir unterschiedlich unterwegs.
Der einzige, der mich interessiert hat, war die Backstory so ein bisschen von Nicolas Cage, aber da wird man dann auch eher enttäuscht, dazu gleich mehr. Und so, so lief der Film vor sich hin und ich dachte mir, ich hatte so ein bisschen das Gefühl bei, wie hieß der aus dem letzten Jahr, von dem argentinischen Regisseur, der Wild Tales gemacht hat.
Catch the Killer.
Genau, so, so ein Gefühl hatte ich, dass das alles vollkommen okay ist für das Genre, vor allen Dingen absolut top-notch gefilmt und tolle Bilder und die machen das alles super, aber nichts, was jetzt irgendwie mich dazu verleiten würde, hier eine aufzuspringen und zu jubeln.
Hm. Ja, im Gesamtkonstrukt wird es dann halt doch irgendwie überzeugend, wie ich finde. Was auch zum Beispiel, was mich sehr überzeugt hat, war unsere Hauptdarstellerin. Micah Monroe als FBI-Agentin, als so introvertierte, vielleicht auch leicht autistische Hauptfigur, die ja nicht so wirklich mit ihren Kollegen was an... traumatisiert, wie wir dann später auch noch feststellen wahrscheinlich. Und auch möglicherweise übernatürlich begabt, denn wie gesagt, sie scheint ja irgendwie so eine Art sechsten Sinn zu haben. Nimmt dann ja auch sehr, also sehr früh im Test, Film an so einem Test teil, wo sie zufällige Zahlen, die ausgewählt wurden, von 0 bis 100 erraten muss und 8 von 16 Treffern hat sie. Ihr Chef scheint das nicht so wirklich zu glauben, fragt so, ah, wie hast du das gemacht? Aber ich finde, wie sie diese Figur spielt, finde ich einfach toll. Und das ist total, das ist gar kein krasses Oscar-Bait-Schauspiel, ne, dass du so jetzt wirklich, dass sie so aus sich herausgeht, sondern es ist halt komplett das Gegenteil und ganz gesetzt und sie schaut immer sehr nüchtern fast schon auf alles, was sie sieht, auf selbst die schlimmsten Dinge, die sie da erblickt, Leichen und so weiter und Gräueltaten. Und dann hast du immer, sie bewegt ihren Unterkiefer, ihre Unterlippe immer so ganz, ganz leicht, während sie so nachdenkt oder irgendwas beobachtet. Und das fand ich fantastisch vom Schauspiel. Also das erste Mal, dass mir diese Schauspielerin Micah Monroe aufgefallen ist. Und ich habe mich sofort ein bisschen in sie verguckt als
Schauspielerin. Also du hast It Follows nicht gesehen?
Doch, ist schon eine Weile her, aber hat sie da eine richtig wichtige Rolle gehabt?
Sie ist die Hauptdarstellerin.
Ach, ist die Hauptdarstellerin gewesen. Ah, okay. Ja, okay, ja, gut, das ist ja auch mittlerweile schon 10 Jahre her, aber nee, jetzt ist sie mir wirklich effektiv aufgefallen, aber dann muss ich It Follows nochmal nachholen. Ich weiß, dass ich ihn gut fand, aber nicht unbedingt wegen der Hauptdarstellerin.
Ja, also ich möchte dir recht geben, sie macht das gut. Aber ja, also ich werde mich nicht an sie erinnern, wahrscheinlich. Also Lee Harker ist auch ein Name, also die Rollennamen, wenn ich nicht gerade Letterboxd vor mir hätte, hätte ich es auch nicht mehr gewusst.
Und auf der anderen Seite Nicolas Cage als möglichst extremer Konterpart zu dieser Rolle. Also ist das schon Spoiler, wenn wir sagen, in riesiges Make-up gepackt und ziemlich wahnsinnig und
nö, er einfach kommt in den ersten Minuten vor.
Ja, und einfach im völligen Overacting-Modus, aber auch, und das finde ich ja so schön, dann doch nicht so präsent, wie man hätte befürchten können, dass der hier irgendwie den Film komplett überspielt, sondern seine Figur wird sehr dezent eingesetzt, wie ich finde.
Ja, zwei Möglichkeiten. Entweder sie wussten darum, dass man den Bösewicht oder dieses crazyhafte möglichst effizient und kontrolliert einsetzen muss, damit es wirkt. Oder Nicolas Cage hatte einfach nur sehr wenige Drehtage. Und deswegen hatten sie halt nur 2 Tage, um mit ihm zu filmen. Weil er kommt effektiv nur in 2 Gebäuden vor. Einmal im Polizeigebäude und einmal im Garten. Und dann so eine Aufnahme.
Aber ja, da er auch es gibt ja auch noch bei ihm zu Hause Aufnahmen, ne?
Und da er also im Marketing und sowas mit dabei war, würde ich jetzt mal davon ausgehen, nein, es lag jetzt nicht an den Drehtagen, sondern sie haben bewusst damit gespielt und das ist natürlich, alte Horrorfilme weiß halt, dass den Horror möglichst wenig einsetzen, damit er wirkt. Mhm. Und hier ist natürlich ja Nicolas Cage im Nicolas Cage-Modus. Also komplettes Overacting, aber auf der sympathischen Weise und natürlich auch passend zu dieser komplett wahnsinnigen Figur einfach. Ne? Mhm. Also das macht einfach Spaß, sich das anzuschauen. Auch wenn es mal ein bisschen blutiger wird, ist das natürlich einfach schön. Und ich hätte ihn ehrlich gesagt nicht erkannt, auch fast. Also das ist ja so viel Make-up. Hättest du ihn erkannt, stand da nicht Nicolas Cage drauf, an der Stimme vielleicht dann, aber
am Gesicht. Nö, ich wusste, dass er mitspielt, dass er da.
Ja, ich auch. Aber hättest du, also ja gut, ist schwierig zu sagen. Aber,
ja, ich glaube schon. Also gerade, also ich habe ihn ja auch auf Deutsch gesehen. Insofern da erkennt man spätestens
ja, ich eine
sehr markante Synchronstimme. Halt. Okay. Ja, Sneak. Also man man erkennt ihn schon darunter. Aber er ist halt wirklich sehr entstellt, ja. Aber bringt natürlich auch, also man sieht ihn direkt in der ersten Sequenz in diesem Prolog. Und der Film macht ja auch schon sehr schnell klar, dass er der Killer ist. Und insofern läuft das dann noch ein bisschen konträr zu dieser eigentlichen FBI-Ermittlungsgeschichte, die ja hier erzählt wird, wo es ja zunächst mal zumindest die erste Hälfte des Films, wenn nicht sogar bis zum Schluss, normalerweise darum geht, wer ist es denn jetzt? Und hier weiß man sofort, wer. Deswegen wird sofort der Fokus auf das Warum und das Wie gelegt. Und das nimmt dann vielleicht auch ein bisschen der üblichen Spannung raus, weil, und jetzt leite ich so langsam über in den Spoiler-Part, das Warum und das Wie ist dann doch nicht das Gelbe vom Ei.
Nee, wir gehen in den Spoiler-Teil über. Ich denke mal, wir sind uns einig. Fans schauen rein, alle anderen Probe oder so ähnlich.
Nein, also ich kann ihn auf jeden Fall horroraffinen Menschen, vielleicht auch jetzt nicht den krassesten Gorehounds, den nicht unbedingt, aber horroraffinen Menschen würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen, diesen Film. Auch wenn ihr damit rechnen müsst, jetzt nicht komplett aus dem Sessel geblasen zu werden oder dass ihr euch da verkriecht und in euch zusammenrollt, aber stellt euch darauf ein oder seid darauf bereit, die Atmosphäre dieses Films einzusaugen und zu akzeptieren und ein eher ungewöhnlicheres Erlebnis im Horrorbereich zu haben, sofern man damit irgendwie korrespondieren kann und sich gerne einfach unwohl fühlt.
Ja, warte, bis der im Streaming läuft, dann schaut ihn euch zu Hause an und habt einen schönen Nachmittag. Meine Meinung. Also, ja. Ich weiß nicht, was da jetzt weltbewegend ist. Oder was hast du gesagt? Genrebewegendes?
Interessant, habe ich gesagt. Einfach
interessant.
So.
Irgendwas Interessantes ist, was man jetzt nicht bei anderen Horrorfilmen außer hatte. Beziehungsweise ich hatte das Gefühl, und damit kommen wir jetzt zum Spoilerteil, dass der Film, was ich sehr gerne mag, jetzt kommen wir wieder dazu, was der Film mir anscheinend verspricht und was er da nicht hält, alte Benny-Weisheit hier im Podcast. Wir nennen doch das Pate-Phänomen. Ich hatte immer das Gefühl, dass wir hier eine rationale Auflösung bekommen.
Also okay, dann bist du aber schuld, Marius. Dann bist du aber
schuld. Doch, ich hatte gedacht, das ist alles jetzt noch nicht so sehr übernatürlich, dass man da nicht irgendwie eine Lösung drum stricken könnte, sondern es hier wirklich um Familienterror geht, menschliche Ereignisse, die halt logisch ergründbar sind, wenn auch sehr pseudopsychisch vielleicht. Aber man könnte meinen, dass solche Familienväter irgendwelche Männer treffen oder Leute treffen, die einem dann das Leben so oder so sehr manipulieren, dass sie zu solchen Taten vielleicht fähig sind, beispielsweise. Aber wir haben eine übernatürliche Auflösung, komplett. Und ich bin kein Fan von diesen Übernatürlichkeiten. Vor allen Dingen, also der ganze Film ist ja eigentlich sehr geerdet, würde ich sagen. Und deswegen hatte ich auch immer das Gefühl, dass da auch als Auflösung jetzt irgendwas Geerdetes bei rumkommt. Aber es gibt eine Szene, wo sie irgendwie, ich bekomme sie nicht mehr ganz zusammen, aber so Staub aus ihr herauskommt irgendwie.
Wo Staub aus ihr herauskommt?
Ja, aus Lee Harker. Als sie erschossen, wird sie erschossen? Nee. Wo sie auf ihre Mutter trifft.
Also du meinst, wo es so ein bisschen um sie herum dampft quasi?
Ja, oder? Genau, irgendwie so. Wo dann auch so ein paar Special Effects hinkommen, die dann halt auch das Übernatürliche sind. Also vorher hatte man maximal irgendwie so eine Teufelsaugen, die irgendwie aus so einer Puppe herausgucken. Aber nicht wirklich irgendwas Übernatürliches, und das war so der einzige, wo irgendwie computereffektmäßig irgendwas reingestreut worden ist, was mich nicht mochte.
Muss ich dir gleich mal reingrätschen. Ja. Der Auftakt mit Lee Harker wird rausgeschickt, um einen Serienmörder zu finden, ist direkt schon mal, wird dieses Übernatürliche etabliert. Dass sie da in dieser Siedlung steht und das Gefühl hat, der Typ, den wir suchen, der wohnt in diesem Haus. Und es stellt sich dann heraus, ja, genau, das ist auch der Fall. Und also von da an ist klar, okay, sie hat eine gewisse Begabung, die auch nicht für mich rational erklärbar ist, einfach das Gefühl zu haben, die Intuition zu haben.
Ich habe gedacht, dafür suchen, gibt es halt noch eine Erklärung, dass sie wusste, dass es dieser, dass es
ja,
das Haus
ich hab
ist. Oder sie also wird noch dann am Ende zum Bösewicht oder sowas, irgendwie, keine Ahnung. Und steckt mit ihrer Mutter und einer Decke oder whatever, keine Ahnung, sowas.
Nee, das hätte ich wiederum billig gefunden, wenn sich dann herausstellt, oh, ihr habt multiple Persönlichkeit oder gespaltene Persönlichkeit und ich bin eigentlich diejenige. Nee, das ist für mich dann zu ausgenudelt. Um nicht zu sagen, dass die eigentliche Auflösung nicht auch ein bisschen ausgenudelt ist. Ich wollte
gerade sagen, also der Teufel tut mich kontrollieren, um böse Sachen zu machen, ist aber jetzt auch nicht gerade, gewinnt jetzt auch kein Wort für neue Storylines.
Ja, aber was ich sagen wollte, das Übernatürliche ist für mich von Anfang an etabliert worden, dass es da so eine, also da, natürlich, dass jetzt hier nicht Leute rumschweben und die Köpfe verdrehen und so weiter, das natürlich nicht, aber dass es so irgendwas Übernatürliches, Irrationales geht und daran spielt auch der Rest des Films rein, wie sich manche Figuren verhalten, wie gesagt, das ist alles immer so ein bisschen off und nicht so wirklich nachvollziehbar, wie manche Figuren handeln und irgendwie ist alles seltsam, wenn dann zum Beispiel ihr Chef zu ihr sagt, hier, fahr doch mal zu deiner Mutter und befrag die mal, wie das damals war, als du in der Kindheit den Longlegs da getroffen hast, möglicherweise. Warum muss das die Tochter machen? Eigentlich würde jemand anderes hingeschickt werden, aber es ist alles immer so ein bisschen seltsam. Und oder dass er dann irgendwie, die gehen dann was trinken und er sagt dann, er steht dann auf und schwankt so kurz, oh, jetzt fahre ich aber nach Hause und ach nee, fahr du mich mal nach Hause. Und das ist alles so würden sich Menschen nicht wirklich verhalten, hat man das Gefühl. Also es ist irgendwie alles ein bisschen seltsam. Und das passt, das zieht sich durch den Film und insofern war es dann für mich auch relativ logisch, dass das auch eine übernatürliche Auflösung hat mit Okkultismus, mit Satanismus und so weiter.
Ja, aber dass dann irgendwie Satan himself also da herabsteigt und sich irgendwie darum kümmert, was jetzt, also geht jetzt irgendwie in Puppen rein und um Familien umzubringen. Ich weiß auch nicht, auch die Auflösung, es war schon so inszeniert, dass es irgendwie einen überraschen sollte oder irgendwie einen zumindest mitführen sollte, dass die Mutter jetzt irgendwie quasi dort mit drin steckt. Ich fand das, also allein Ausschlussverfahren der Figuren, es gab keine andere Figur mehr, die da hätte mit drin stecken können. Und Nicolas Cage tritt ja schon relativ schnell ab. Also er ist ja schon relativ schnell vorbei. So, dass hier nur noch die Mutter übrig bleibt, die damit irgendwas zu tun hätte. Also die Szene, wo sie dann irgendwie die Polizeichefin umbringt oder sowas, die auch auf einmal ist.
Ja, ja. Die war am Anfang schon da, aber die ist dann eine Weile weg, aber ja, dann wird sie schön mit zwei Schrotladungen in den Himmel befördert.
Und das war für mich irgendwie alles, also der Überraschungseffekt gab es jetzt auch nicht. Ich wollte schon wissen, was hier passiert und wollte vielleicht halt mehr eine rationale Erklärung für dieses leicht Übernatürliche. Aber wie wir schon sagen, es ist so leicht übernatürlich, es fliegt jetzt keiner rum, es verdreht keiner Köpfe, sondern sie hat halt, was war es, 8 von 19 Treffern oder sowas bei dem Ding, was natürlich krass ist, für eine Zahl von 1 und 100 zu raten. Ja, ist es krass. Aber wer weiß, also man hätte sich irgendwas ausdenken können, wie ich finde, oder dem Film anders gestalten können, dass es zu einer rationalen Lösung kommt. Eben mit Okkultismus, ja, aber der, wo halt wahnsinnige Familien umbringen und nicht der Teufel. Und das war, an sich, das stört mich irgendwie. Der Teufel bringt Menschen um, das ist so, also, ja, da kann ich auch die Bibel lesen. Also,
ja, der Teufel hat halt Spaß daran, wenn sich Menschen gegenseitig umbringen.
Ja, aber ich mag, also, entweder macht der Film mir vom Anfang an klar, dass hier so Little Nicky-mäßig, da ist Adam Sandler als Teufelssohn, nee, Quatsch, aber dass du, dass es halt hier ganz klar übernatürlich gibt und der Teufel lenkt die Sachen und ist das irgendwie mit drin, das Thema, und nicht als Auflösung am Ende. Das mochte ich irgendwie.
Ja,
also wenn, dann noch lieber, dass das überhaupt gar kein Thema ist, sondern dass es einfach diese Übernatürlichkeit gibt und man überhaupt nicht weiß, woher sie kommt. So.
Ja. Ich gebe dir recht, ich war auch underwhelmed von dieser Auflösung, die mir auch wieder so ein bisschen, und es war wieder so ein Fall von, ach, guck mal, wie überraschend wir sind mit dieser Auflösung, hättest du nie gerechnet. Und ja, vielleicht habe ich damit auch nicht gerechnet, aber vielleicht ist es auch schlechtes oder nicht besonders gutes Erzählen, wenn ich damit nicht rechne, wenn sich das nicht andeutet. Ich finde zum Beispiel, diese ganze Puppenthematik kommt viel zu spät erst im Film auf und ist dann auch nicht relevant genug, ne? Also die Idee, dass die Mutter ja indoktriniert ist vom Teufel und als Nonne verkleidet diese Puppen in Familienhäuser bringt und da sitzt dann halt Satan in der Puppe und befällt den Vater, der dann alle umbringt.
Es ist auch einfach nur, weil Puppen creepy aussehen. Also der hätte auch Plüschtierhersteller sein können oder Spielzeughersteller oder sonst was. Also das ist ja vollkommen egal, was dort sitzt, aber eine Puppe sieht halt creepy aus. Und der Trope, dass halt eine Puppe irgendwie, das haben wir also wahrscheinlich schon sogar vor Chucky gehabt. Also es ist auch jetzt nicht so wahnsinnig krass, dass wenn jetzt eine Puppe da auf dem Bett sitzt und die Augen glühen rot, dass ich mir jetzt vor Angst in die Hosen mache. Aber so tröpfelt irgendwie das letzte Drittel so ein bisschen aus, habe ich das Gefühl. Also es war nicht mehr so doll. Mhm. Oder bei weitem.
Wie gesagt, ich sehe es halt als verpasste Gelegenheit, dass diese Puppen nicht schon vorher oder wesentlich weiter vorher, das taucht ja erst zur Mitte nach zwei Dritteln auf, das erste Mal, ne? Dass es überhaupt diese Puppe überhaupt irgendeine Rolle spielt. Das hätte schon vorher, obwohl doch, es gibt noch eine Szene mit Nick Cage relativ am Anfang, wo der da steht mit seiner Puppe im Keller.
Ja, das aber trotzdem hat man schon, dass er da irgendwas macht,
aber trotzdem die Relevanz oder genau, diese Verknüpfung dieser Puppen mit den konkreten Mordfällen, das hätte noch mehr Mysterium und mehr Mysterium beigetragen und vielleicht auch noch mehr Spannung. Und da, also am Ende hält der Film mit seiner Auflösung nicht unbedingt sein Versprechen. Andererseits finde ich es so in der Nachschau auch noch mal ganz interessant, was der Film oder wie der Film dann so über häusliche Gewalt wie der das thematisiert und wie natürlich vor allem die männlichen Vertreter eines Haushaltes sehr gern dazu neigen, aber auch dann womöglich die weiblichen damit eingespannt werden oder sich nicht zu wehren vermögen, aus welchen Gründen auch immer, also oder aus vorgeblicher Liebe und so weiter. Also da kann man bestimmt auch noch sehr viel da in diese Familientrauma, häusliche Gewaltrichtung rein interpretieren.
Ja, aber sie machen das ja alles nur, weil der Teufel es ihnen befiehlt. Also ne, da fehlt mir wieder der rationale Grund irgendwie, dass dann schon in der Familie Hass und Gewalt irgendwie steckt. Zum Beispiel, also es macht auf jeden Fall Sinn, dass die Mutter so geworden ist, weil schon in ihr irgendwie was Teuflisches, irgendwas Böses steckt und die Familie irgendwie jetzt auch nicht irgendwie harmonisch ist und dass dann daraus etwas entstehen kann und da hat es der Teufel dann leicht quasi einzudringen, ne? Das ist verständlich, das verstehe ich. Aber zum Beispiel in der Familie von diesem Polizeichef, ja, okay, der kommt auch mal zu spät nach Hause oder sowas, aber das reicht mir jetzt nicht als, um zu zeigen, dass die Familie jetzt irgendwie in zwei ist oder sowas. Also, falls mir die Szene zeigen sollte, diese Familie ist zerrüttet, dann, boah, dann bist du echt in einer tollen Familie aufgewachsen. Also, wenn das Schlimmste ist, was dir einfällt. Aber wäre das irgendwie eine zerbrochene Familie, ne, hätte man diesen Polizeichef als Alkoholiker gezeigt oder irgendwie, dass das alles Familien waren, wo das Böse leicht Einfluss haben kann, ne, dann hätte diese Allegorie. Irgendwie mehr Sinn gemacht. So war es halt irgendwie was Übernatürliches, des Übernatürlichkeitswillens, ne, und nicht, dass das für irgendwas steht. Deswegen ist diese häusliche Gewaltthematik zwar drin, auf jeden Fall, und alle Ehren wert, allerdings nicht so wirklich ausgespielt, wie ich das vielleicht gerne hätte.
Ja, und das ist es dann auch letztendlich, wo ich dann sage, der Film ist nicht besonders gut, weil er halt in seiner Auflösung nicht noch die Extrameile geht, die nötig wäre, um ihn letztendlich dann doch zu einem wirklich herausragenden oder besonderen Film zu machen, der mir so wirklich, oh wow, damit, das hat mich überrascht, das hat mich nochmal vom Sitz gehauen, ne? Irgendwie, es bleibt so bis auch ein bisschen Flatline bis zum Schluss, aber trotzdem, wie gesagt, ich finde, der Film hat einige Qualitäten und macht genug anders im Vergleich zu anderen Horrorfilmen, was so allein die Inszenierung und die Stimmung betrifft, als dass ich ihm das schon mal anrechne und dass er ein Film ist, der mir auf jeden Fall ein bisschen im Gedächtnis bleiben wird noch.
Ja, als jemand, der so wenig Horrorfilme schaut, ist immer wieder schön zu hören, wenn alle Leute sagen, dieser Film macht mal was anderes und mal was inszenatorisch anderes. Und ich denke mir so, oh mein Gott, also das ist schon anders. Das gilt schon als anders im Genre, wenn du mal ein paar super 8-Filme
hast. Ja, Marius. Nein, Marius, das liegt einfach da, wenn du nicht so viele Horrorfilme guckst, dann merkst du nicht die subtilen Unterschiede, ja? Du bist einfach nicht so drin in der Materie, dass dir dann halt wirklich auffällt, was denn jetzt hier die Unterschiede sind, was die eigentlichen Qualitäten sind, ja? Und das kitzelt dich noch so ein bisschen.
Also ich denke mir, wenn viele sagen, das ist das aktuelle Top-Level, dann weiß ich, warum ich ganz viele Horrorfilme nicht schaue. Aber nichtsdestotrotz hat der Film Atmosphäre und es ist auf jeden Fall, wie ich finde, es ist ein besserer Gruselfilm oder ein atmosphärischer Mystery-Film als jetzt ein wirklich herausragender Film. an sich. Also wäre das irgendein anderes Genre, würde ich den, glaube ich, viel mehr zerlegen. Aber so macht er natürlich für sein Genre irgendwie dann schon interessante Sachen. Ja. Aber wirklich überzeugt war ich jetzt auch nicht. Aber unterhalten.
Ja gut, ich glaube, dann haben wir es abgehakt.
Ja.
Wir liefern hier auch keine überraschende, sonderlich spannende, weltbewegende Auflösung dieses Podcasts, sondern sagen wie üblich,
warte mal, schaut, habe ich ja irgendwas Großartiges vorbereitet. Wir legen jetzt die Beine hoch.
Nein, Marius, du ziehst dich jetzt nicht aus. Wie üblich. Ja,
davon hätte keiner was.
Nein. Wie üblich die Empfehlung, uns zu folgen bei Instagram, bei Twitter oder auf kinotagesstätte.com, sowie natürlich, und dafür wären wir euch sehr dankbar, eine kleine Bewertung zu hinterlassen im Apple Podcast Store, bei Spotify und wo das auch immer möglich ist. Und natürlich nutzt eure Chance, ja. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, wirklich dieser Welt noch demokratisch sich einzubringen, ja.
Drunter machen wir
deswegen, das nicht mehr. Deswegen. Also es ist halt quasi eine systemische Verpflichtung, dass ihr an unserer Umfrage zu den besten Animationsfilmen
teilnehmt. Ihr als Demokraten steht auf.
Ihr als Demokraten zeigt, wie es geht und gebt eure Stimme ab in unserer Umfrage.
Umfrage ist online auf kinotagesstätte.com auf jeden Fall und auch auf Social Media, wenn nicht heute, dann die nächsten Tage.
Mhm. Gut. War schön, Marius?
Ja. Irgendwelche letzten Worte?
Keine klugen. Ich habe keine zu langen Beine.
Okay. Das ist die nächste Folge. Rang und Namen, die besten Beine.
Oh.
Und nicht schlecht.
Ja, sehr gerne. Ja,
ich hab From Dusk Till Dawn jetzt gesehen, also ich hätte einen Favoriten.
Ich glaube, es wird hart sexistisch dann in dem Fall, ja.
Nee, dann machen wir doch lieber was anderes nächste Woche. Okay, ja. Gut.
Gut, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.